ARD. NDR Info. Intensivstation. Der Monatsrückblick.
Auch im Februar, heute mal wieder mit Axel Naumer.
Der Einzige, der einen vierfachen Axel springt.
Ja, genug Personenkult für heute.
Kleiner Fehler hier beim Axel.
Der schon als Doppelaxel nicht sehr hohe Basispunkte hat.
Ja, tut mir leid. Mehr Olympia jedenfalls später in diesem Februar-Rückblick.
Bumsi hat Bock auf Olympia.
Ja, man merkt, es wird Frühling. Jetzt erstmal die Themen, zu denen wir nicht kommen. Zum Beispiel.
Unser NDR-Info-Thema heute, Donald Trumps Lage zur Rede der Nation.
Die Lage zur Rede der Nation, zur goldenen Lage, muss man sagen, oder zumindest Blattgold.
Er hat davon gesprochen, er habe 18 Billionen Dollar an Investitionen in die USA reingeholt. Ich sag's mal ganz platt, das ist Blödsinn.
Die Einnahmen aus den Zöllen werden auch nicht ganz so hoch sein wie geplant, weil sie der oberste Gerichtshof in der Form verboten hat.
Die Entscheidung des obersten Gerichtshofs zu den Zöllen ist zutiefst enttäuschend und ich schäme mich für bestimmte Richter. Ich schäme mich wirklich, dass sie nicht den Mut hatten, das zu tun, was für unser Land richtig ist. Sie sind offen gesagt eine Schande für unsere Nation.
Selten so gelassen erlebt den goldenen Präsidenten bei so einer Niederlage.
Es ist nicht nur ein Gesichtsverlust nach innen in 3 Wochen, da fliegt er nach Peking mit runtergelassener Hose.
Deutschland steht zahlenmäßig besser da, jedenfalls besser als gedacht, was ja oft schon ausreicht für ein gutes Gefühl. Die im Februar eingetroffenen Zahlen für 2025 waren für manche überraschend hoch.
Im vergangenen Jahr gingen Waren im Wert von rund 1.570 Milliarden Euro in alle Welt.
Manche sagen sogar, es waren 1.570 Milliarden. Und wenn es um überraschenden Geldsegen geht, bitteschön, bei Volkswagen haben Sie noch rechtzeitig welches gefunden.
Deshalb bekommen die Vorstände auch einen höheren Jahresbonus. Allerdings nur die Vorstände. Die lange übliche Maiprämie für die Mitarbeiter bleibt in diesem und im nächsten Jahr gestrichen, um dem Unternehmen in schwierigen Zeiten zu helfen.
Unterdessen wurde im Februar reichlich gestreikt, vor allem von Verdi, bei Bussen und Bahnen, in der Kita und im Krankenhaus.
Auch nicht notwendige Operationen könnten verschoben werden.
Und während wir noch darüber nachdenken, warum nicht notwendige OPs überhaupt durchgeführt werden, streifen wir noch den Aufreger des Monatsanfangs.
Überschrift: Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle Teilzeit.
Was ist denn ein Lifestyle Teilzeitler?
Oder Teilzeitlerin.
Die Abschaffung eines Teils der Teilzeitregelung wollte der Wirtschaftsflügel der CDU auf dem Parteitag beantragen.
Der Wirtschaftsflügel der CDU möchte die sogenannte, von Ihnen sogenannte Lifestyle-Teilzeit abschaffen. Was sagen Sie dazu?
Ich möchte den Wirtschaftsflügel der CDU abschaffen.
Stattdessen wurde das Wort Lifestyle im Antrag abgeschafft und der Parteitag stimmte für, Zitat, die Notwendigkeit eines geordneten Anspruchs auf Teilzeitarbeit. Oder wie Beobachter sagen, sie haben das Thema vertagt. Wo wir gerade über Teilzeit reden, die freiwillige Wehrpflicht oder wie das so heißt. Also jedenfalls die Bundeswehr hat die ersten Wehrerfassungsbögen verschickt und damit wird das Thema Bundeswehr endlich wieder in den Familien diskutiert, wie gewünscht.
Uns gelingt es, dass wieder an Esstischen, an Küchentischen über die Bundeswehr, ihre Qualität, ihre Leistungsfähigkeit gesprochen und diskutiert wird. Söhne werden mit ihren Vätern über ihre Erfahrungen bei der Bundeswehr reden oder mit den Großvätern.
Oder mit den Großmüttern, die ihre Söhne im Krieg verloren haben, oder den Müttern, die erzählen, woher sie den Küchentisch haben. Die Väter aber erzählen ihren Söhnen vor allem von der jetzt anstehenden Musterung.
Wurde da nochmal gesagt, warum es den Eierkontrollgriff wirklich braucht?
Ich weiß nicht, ob hier der Mediziner noch dabei ist. Gibt es den eigentlich noch?
Es ist ganz normal im Rahmen der Untersuchung, findet statt. Und es wird auch nicht als störend empfunden.
Der medizinische Test ist gründlich, aber nicht in die Tiefe gehen.
Dann, der Führerschein soll billiger werden.
Der Führerschein war einmal ein Ticket in die Freiheit. Heute ist er eher ein Ticket in Richtung Privatinsolvenz.
Mit dem Flugzeug wiederum war der Kanzler im Februar ja reichlich unterwegs.
Meine Damen und Herren, ich mache diese Reisen doch nicht, weil ich da immer schon mal hin wollte. Im Übrigen war ich da schon ein paar Mal.
Der Kanzler am Golf, wo er, ich glaube, er ist eigens wegen der Menschenrechte dahin geflogen, so viel wie er darüber gesprochen hat.
Darüber habe ich in allen Gesprächen gesprochen, aber ich mache das hier nicht öffentlich, sondern ich spreche mit meinen Gesprächspartnern hinter verschlossenen Türen über diese Themen.
Dann war Merz in Indien, dann war Merz in China.
In China sagt man, seine Stärke spielt ein Pferd nicht allein aus, sondern nur, indem es den Wagen gemeinsam mit anderen zieht.
Der deutsche Kanzler ist nicht auf dem Feuerpferd, sondern bestenfalls auf einem Maulesel unterwegs nach Osten, spottet der Cicero.
Und dann war Merz auch noch beim hessischen Kommunalwahlkampf in Volkmarsen.
Sie sehen, ich bin im Augenblick ganz gut unterwegs. Gestern China, heute Volkmarsen. Morgen Arnsberg, übermorgen Washington.
Zuletzt also Washington zu Gast beim FIFA-Friedenspreisträger Donald Trump, dem lebenslangen Vorsitzenden des Board of Peace, Friedensrates, der, Moment, ich schau noch mal. Nee, Trumps Friedensrat ist aktuell noch nicht zusammengetreten, um Frieden im Nahen Osten zu schaffen. Sie erinnern sich doch, eine Gruppe von Staatenlenkern um Weltfußballpräsident Giovanni Infantino ist angetreten, also so eine Art von Trump vereinte Nationen, die laut US-Präsident die UNO ersetzen könnten. Dort läuft wohl auch gerade der Räumungsverkauf.
Unglaublich, aber wahr. Räumungsverkauf im UNO-Hauptquartier wegen Weltaufgabe. Alles muss raus. Fähnchen aus über 193 Ländern. Wühlen, suchen, sparen. Sitzungshammer drastisch reduziert. Rolltreppen, zweite Wahl, direkt zum Mitnehmen. Und Giga-Gewinnspiel für Trumps Friedensratsmitglieder. Wir verlosen 3x2 Abrissbirnen. Schnell ins UNO-Hauptquartier im Herzen von New York. Parkplätze auf dem Hof.
Was Trump aus der UNO wohl nicht mitnehmen wird, ist die Abteilung Völkerrecht, weil, ja, zu alt, zu international, zu kompliziert und ja nicht immer gültig, wenn ich das richtig verstanden habe.
Bisher bestehende Regeln auch des Völkerrechts werden immer weniger eingehalten.
In der konkreten Situation mit dem Iran sogar gar nicht. Und weil das Völkerrecht auch so komplex ist, muss der Kanzler beispielsweise im Fall Venezuela bis heute drüber nachdenken. Oder wie er es jetzt mit Blick auf den Iran, Israel und USA formuliert.
Und deshalb belehren wir unsere Partner nicht zu ihren militärischen Schlägen gegen Iran.
Umgekehrt ist das Völkerrecht natürlich eindeutig. Also andere arabische Länder angreifen ohne UN-Beschluss, ohne dass sie einen angreifen oder damit drohen. Also das ist im Fall Iran ganz klar, wenn es der Iran macht.
Dass obwohl die Golfstaaten nicht gestattet haben, dass von ihren Basen amerikanische Flugzeuge starten, zivile Ziele vom Iran angegriffen werden. Das ist sicher völkerrechtswidrig, da braucht man gar nicht zu diskutieren.
Ansonsten ist das Völkerrecht von der Anlage her schon ein Dilemma.
Mit völkerrechtlichen Maßnahmen und Schritten gegen ein Regime, das atomar aufrüstet, offensichtlich nichts zu bewirken ist. Das bringt uns in ein Dilemma.
Ich fasse zusammen, das Völkerrecht stört bestimmte Politiker in ihrer Handlungsfähigkeit.
Trump verhält sich so. Wenn das hinzukommt mit einer gewissen zu großen Selbstüberschätzung, die ihm ja nun auch eigen ist, dann können eben Fehlentscheidungen passieren. Und mutmaßlich sehen wir gerade eine.
Und Deutschland als Zuschauer wiederum erkennt den Sachzwang.
Bei allen Zweifeln teilen wir viele ihrer Ziele, ohne selbst imstande zu sein, sie auch tatsächlich zu erreichen.
Oder wie der Kanzler es damals beim Angriff Israels auf die iranischen Atomanlagen formuliert hat.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle.
Kanzleramt, Breyer, guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich möchte dringend Friedrich Merz sprechen.
Entschuldigung, mit wem spreche ich denn?
Hier ist das Völkerrecht. Ich muss dringend den Kanzler sprechen.
Sie sind das Völkerrecht? Das kann ja jeder sagen.
Na, das ist ja das Problem. Bitte, ich muss ihn dringend sprechen. Es geht um...
Das ist mir egal, worum es geht. Ich kann leider nichts für Sie tun.
Das habe ich schon öfter gehört. Warum können Sie jetzt nichts für mich tun?
Erstens kann hier nicht jeder Hans und Franz einfach anrufen und den Kanzler sprechen wollen. Und zweitens ist der Kanzler gar nicht da.
Aha. Er lässt sich also verleugnen? Macht er das auch, wenn der Kollege Koalitionsfrieden anruft?
Ich kann jetzt irgendwie nicht verstehen, warum diese Schärfe hier reinkommt. Ich glaube, ich
Sie
muss
müssen mich anhören. Können Sie mich vielleicht bitte mit einem Mitarbeiter des Kanzlers verbinden? Bitte, es ist ein Notfall jetzt.
Jetzt bringen Sie hier doch nicht alles durcheinander. Welchen Mitarbeiter stellen Sie sich denn vor, hm?
Na, meinetwegen den Außenminister. Mit dem hatte ich entfernt schon mal was zu tun. Ich glaube, der kennt mich.
Glauben Sie, sagen Sie. Also, da müssten Sie schon woanders anrufen.
Sie wollen mich abwimmeln, was? Sie reden nur mit mir, wenn es Ihnen passt, nicht wenn ich mal was habe. Ich lass mich doch von Ihnen hier nicht wegdrücken. Jetzt verbinden Sie mich bitte. Der Kanzler hat doch sicher noch einen Kanzleramtschef. Wird doch irgendjemanden geben, der mit mir sprechen will, Himmel, Herrgott.
Warten Sie, ich versuch's mal.
Kanzleramt, Reisestelle, Schmoller, guten Tag.
Ja, hallo. Schön, dass ich dann doch noch durchkomme. Hier ist das Völkerrecht. Ich habe eine dringende Nachricht für den Kanzler.
Ja, da sind Sie hier ganz falsch. Beschwerdestelle hat auch schon zu. Der Kanzler könnte auch sowieso frühestens Ende der Woche. Worum geht es denn bei Ihnen?
Ich werde verarscht, um es mal deutlich zu sagen. Fühle mich total übergangen. Mal redet man mit mir, mal nicht. Mal bemüht man sich um mich, dann wieder beachtet man mich einfach nicht. Es reicht mir jetzt. Ja, redet doch bitte mit mir. Ich kann's auch alles sein lassen. Ich hab's nämlich gar nicht nötig, mich hier rumschubsen zu lassen.
Nun beruhigen Sie sich mal. Wie wär's, wenn ich dem Kanzler einen Zettel hinlege, dass er Sie zurückrufen soll? Könnte allerdings etwas dauern.
Ja, dann kann es schon zu spät sein. Könnten Sie es nicht beschleunigen? Sie wissen doch, wo er sich gerade aufhält, verdammt.
Okay, ich will sehen, was ich tun kann.
Ich habe eine Idee. Geben Sie ihm meine Nummer und sagen Sie ihm, die Wirtschaftskrise hätte angerufen. Es sei dringend. Da reagiert er sofort.
NDR Intensivstation, der Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Stefan Niemann, Host beim NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Unsere Hauptthemen sind seit 4 Jahren Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Folgen der Zeitenwende. Doch nun rücken der Krieg im Nahen Osten, die drohende Eskalation und die Lage im Iran in unseren Fokus. Wir beleuchten die Hintergründe. Streitkräfte und Strategien, dienstags und freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hier ist die NDR-Intensivstation mit dem Rückblick auf den Februar und jetzt endlich einem etwas freundlicheren Ereignis des Monats. Die Olympischen Winterspiele überall eigentlich.
Von Cortina d'Ampezzo in Venetien über Wintersportzentren in Südtirol und im Trentino bis nach Bormio, Livigno und Mailand in der Lombardei.
Ich bin froh, dass das Regelwerk bei Olympia etwas übersichtlicher ist als eben beim Völkerrecht.
Zunächst einmal geht's oben los.
2 Erkenntnisse aus deutscher Sicht. Im Eiskanal sind die Deutschen gut, im Biathlon nicht mehr so. Lag wahrscheinlich daran, dass das IOC nur sein eigenes Maskottchen zugelassen hat und unseres draußen bleiben musste.
Der gehört dazu zum Antolzer, zum Biathlon.
Dass Bumsi jetzt raus ist, finde ich schade.
Bumsi, Bumsi, Bumsi!
Olympia ohne Bumsi. Gut, es gab halt auch nicht das eine olympische Dorf.
Doch die Vorstellung vom gemütlichen Brettspielabend der Athleten und Betreuer nach dem knallharten Medaillenkampf ist im Zeitalter des Profisports bei Olympia obsolet.
Dafür hätte eh niemand Zeit gehabt. Manche Sportsfreunde haben sogar die Eröffnungsfeier vorzeitig verlassen, obwohl sie unter 4 Stunden geblieben ist.
Ich habe Snoop Dogg eben nicht gesehen, der als Ehrentrainer dabei ist.
Na, da werden viele sagen, lieber Snoop Dogg als Eisbeamte.
Eis, Sie erinnern sich, die Abschiebebehörde von Trump war ja bei Olympia mit ein paar Beamten vertreten. Ja, man weiß ja nie, wo man Ausländer findet. Aber kein Blick für die Details, denn der Leistungsdruck bei Olympia war diesmal enorm.
Es ist Olympia!
Und da muss man Leistung zeigen, auch als Zuschauer.
In bis zu 7 parallelen Livestreams auf sportschau.de, auf sportstudio.de.
Wer da anfängt, hat sofort mindestens
74 Hundertstel Rückstand
und ist in den entscheidenden Momenten nicht mehr live dabei.
Ja, ja.
Ja, 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 ja.
Ja, 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 ja.
Als Flachländer, der nichts sehnlicher erwartet als den Frühling, muss man sich erstmal eingrooven auf winterliches Wettkampfvokabular.
So, switch right side down. 14-14.
Ja, oder?
Der vierfache Lutz mit dem dreifachen Toe-Loop und dann noch die Arme oben.
Nicht zu vergessen alpine Idiome, bei denen nicht mal eine Übersetzungs-App hilft.
Ja, ich wollte einfach die Sache besser machen, wo ich am Sonntag aber nicht so gut erwischt habe.
Das ist gesprochene Geheimtinte. Wer sich mit sowas aufhält, macht aus den
gut 7/10 Rückstand
im Livestream locker
2,5 Sekunden
und verpasst womöglich olympische Aphorismen wie
Bronze ist wie 6-mal Gold
oder
später sind wir schlauer
oder
ein gutes Pferd springt nur so, wie es muss.
Ja, ja. Aber vielleicht ist das auch der falsche Ansatz. Und es kommt gar nicht an auf die
84.000stel.
Vor oder zurück. Und man sollte sich lieber Zeit nehmen für die eher kontemplativen Momente.
Also 7 Schlitten können hier noch träumen. Können Schlitten überhaupt träumen? Glaube nicht, aber es sind dann 14 Männer.
Und was die so träumen, da kann man mal drüber nachdenken, wenn man die Zeit dafür hat.
Ich habe keine Zeit mehr hier. Okay, ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Doch, jetzt kann ich es Ihnen sagen. Da steht's jetzt.
Und da lassen wir es auch stehen, denn es gibt ja noch das hier.
Keine deutsche Medaille ohne Bundeswehr-Sportsoldaten.
Der Lieblingsverteidigungsminister aller Deutschen mit einer wichtigen Botschaft an Publikum und Presse.
Was ich vermisse, ist in den deutschen Medien gelegentlich ein Hinweis darauf, dass es sich um Sportsoldaten handelt.
Okay, hiermit geschehen, aber schützt uns Gold im Rodeln wirklich vor dem Russen?
Skibergsteigen war diesmal neu. Da steigt man mit den Skiern eine Treppe hoch, hat einen Rucksack dabei, aber nichts drin. Also wird ohne Gipfelvesper direkt wieder runtergewedelt oder wie das heutzutage heißt. Hatte ich vorhin gesagt, die Olympiaregeln wären leicht zu verstehen?
So stark. Switch, 450 on, frontside, 450 out. 4 on, front to out. Der schwierigste Trick, den man hier bis jetzt gesehen hat. Und jetzt der Switch, stride side, double, 18. Ja, stimmt, 18.
Switch, Umdrehungen.
Left side, double cork, 16.
Also da wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht mal die Sportart. Sie?
Nose butter, double cork, 16.
Und es werden in 4 Jahren noch welche dazukommen.
So Leute, ich hatte gerade noch einen Anruf vom IOC. Die sind schon ganz gespannt auf unsere Ideen. Mehr Spektakel, höhere Einschaltquoten, mehr Werbegelder, bam! Also, welche neuen Sportarten für die Olympischen Winterspiele habt ihr?
Der Trend geht ja eindeutig zu Kombinationen aus mehreren Disziplinen.
So wie beim Skibergsteigen, genau. Kombisportarten binden gleich mehrere Zielgruppen. Und weiter?
Es muss spektakulär sein.
Habe ich ja gesagt.
Deshalb mein Vorschlag, Biathlon auf Schlittschuhen. Die laufen dann auch wesentlich schneller als auf ihren blöden Skiern.
Coole Idee und geschossen. Wird nicht auf Zielscheiben, sondern auf die Konkurrenten.
Moment. Spektakulär ist gut, aber Olympia muss auch familienfreundlich bleiben.
Ach so, okay. Ganz viele Familien sind mit dem Auto unterwegs. Wie wäre es also mit Ice Road Truck fahren kombiniert mit Sprüngen von der Großschanze?
Mit Skiern?
Nein, mit dem Truck.
Kann es sein, dass du mich falsch verstanden hast, als ich sagte, lasst euch vom Schnee inspirieren?
Lasst uns doch vielleicht noch mal mehr über Mixdisziplinen nachdenken.
Ah, super. Eine Kombination von auf Schlittschuhen einen Schlitten mit Kind hinter sich herziehen und dann an einem Stand einen Cocktail mixen und dann auch trinken.
Mixwettbewerbe im Sinne von mehreren Geschlechtern, Mann.
Ach so, ja. Sag das doch gleich.
Hättest du als Vorbereitung auf unseren Termin mal Olympia geguckt, anstatt nur mit der Familie auf dem zugefrorenen See?
Ist gut jetzt. Wir brauchen etwas, das kurzweilig ist, wo man den Athleten die Überwindung ansieht und was von Mann und Frau gleichermaßen ausgeübt werden kann. Das wollen die Zuschauer, die Werbepartner sehen.
Wechselduschen.
Wie bitte?
Wechselduschen. Immer abwechselnd heiß und kalt. Kurzweilig, denn lange hält das ja keiner aus, kostet Überwindung und kann sowohl von Frauen als auch Männern.
Gar nicht so schlecht. Ein Stadion mit 20.000 Zuschauern. In der Mitte 2 bis 3 gläserne Duschkabinen, so dass mehrere Nationen zeitgleich antreten können, ja? Die Athleten kommen im Bademantel, so wie beim Boxen. Und es holt die Fans von Reality-Formaten ab.
Wow.
Ja, super. Dann schlage ich das dem IOC so vor. Die werden Augen machen.
Wir sind so geil.
Unendlicher Spaß im Februar.
Klimaschutz muss Spaß machen.
Und das tut er. Es ist noch nicht ganz klar, wem. Man sagt, die Gaslobby hätte besonders viel Spaß am neuen Heizgesetz. Und die SPD hat noch ein bisschen SPD bekommen.
Neben der CO2-Bepreisung wird dann eine Biotreppe gelten.
Ansonsten ist eines wichtig.
Die Energieversorgung.
Dann gab es kurz die Frage, ob die Gasvorräte reichen. Aber wir haben ja Reiche, also die Wirtschaftsministerin Reiche. Und seither kann man mit Gas ganz tolle Sachen machen.
Die Füllstände sind zwar niedrig, wir sind aber gehedged über LNG und über unsere FSRUs.
Das heißt, der staatliche Gasvorrat niedriger als erlaubt, reicht aber aus.
Das ist auch alles richtig und das stimmt auch.
Es ist richtig und stimmt auch, das heißt sogar die Bestätigung ist gehedged. Bleibt aber die Frage, falls wir sauberes Gas wollen, also demokratisch sauber.
Wie abhängig sind wir denn noch von Ländern, die sozusagen demokratisch schwierig sind oder haben wir uns da völlig von gelöst?
Wenn Sie mir eine Definition geben, wer demokratisch schwierig ist, dann würde ich versuchen, darauf eine präzise Antwort zu geben. Ja. Wenn wir uns darauf einigen können, dass die USA ein demokratisches Land ist, dann bekommen wir hier von einem langjährigen Freund stabil Gas.
Ich fasse mal zusammen, was für den Endheizer wichtig ist.
Der Heizungskeller wird damit wieder zur Privatsache.
Und bezahlen auch. Und da Öl und Gas in den nächsten Jahren extrem teuer werden, lassen Sie sich bitte unbedingt beraten.
So, da wären wir.
Ich wollte in den Heizungskeller, nicht ins Technische Museum.
Das ist der Heizungskeller. Natürlich ist die Heizung nicht mehr die allerneueste.
Für Walter Koslowski war sie das schon.
Wer ist Walter Koslowski?
Das war mein Lehrer, Heizungsbau 1 und 2, an der Berufsschule. So um 1979 rum.
Ja, ist angekommen. Die Heizung ist alt, aber deswegen sind Sie ja hier. Sie sollen mich ja beraten wegen einer neuen.
Tja, ich würde sagen, Wärmepumpe ist das Ding der Zukunft. Zuschüsse gibt's auch.
Und das würde hier problemlos gehen?
Naja, ich würde sagen, Baumaßnahmen und Eheschließungen. Ne?
Wie bitte?
Baumaßnahmen und Eheschließungen. Man geht optimistisch ran, aber Probleme gibt's immer. Ne? Für die Außeneinheit müsste wohl das Rosenbeet weg.
Rosenbeet? Ja, das gibt allerdings Probleme mit dem Bau und mit meiner Frau. Gibt's denn nicht eine Alternative? Einfach nur eine moderne Heizung, wo wir den guten alten Öltank, die bestehenden Heizkörper und so alles weiter nutzen können?
Also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, das hat keinen Sinn.
Und inzwischen haben sich die technischen Bedingungen geändert?
Nee, die nicht, aber die Politik. Jetzt dürfen sie auch eine neue Ölheizung einbauen.
Und ganz normal mit Heizöl betreiben?
Ja, also nein. Also erstmal ja, aber dann nicht mehr. Ne? Also mittelfristig brauchen sie Miraculin.
Was? Miraculin?
Ja, Miraculin ist das Heizöl der Zukunft. CO2-neutral, nicht fossil, umweltverträglich und effizient in der Herstellung und kostengünstig.
Das ist ja ideal. Und wo gibt's das?
Ja, gar nicht. Also noch nicht. Ne? Aber das macht ja nichts. Sie müssen ja erst ab 2029 10% Grünöl zugeben. Aha. Und der Anteil steigt bis 2040 schrittweise immer mehr an. Ne? Und bis 2040 ist ja noch lange hin. Bis dahin wird das Miraculin sicher erfunden. Das ist ja das Tolle an der Technologieoffenheit. Ne? Man bleibt sogar offen für Sachen, die es noch gar nicht gibt.
Und wenn das Miraculin nicht erfunden wird?
Ja, dann heizen Sie einfach mit Biosynthetiköl. Ne? Gut, so wie es aussieht, wird es dann etwas teurer. Ne? Aber dafür genießen Sie die Freiheit, dass Sie nicht zur preisgünstigeren und effizienteren Wärmepumpe gezwungen wurden. Ne? Und dieses Gefühl sollte Ihnen auch im Winter eine gewisse innere Wärme spenden. Ne?
Und wenn nicht?
Oh, dann gibt es ja glücklicherweise immer noch eine Alternative.
Und die wäre?
Dicke Pullover. Ach.
Die bereits erwähnte SPD hat im Februar eine Klausurtagung abgehalten mit einem sehr schönen Grundsatz der Co-Vorsitzenden Baas.
Und für viele Familien ist die Rush-Hour des Lebens ein Hamsterrad geworden.
Die CDU wiederum überzeugte mit einem ganzen Parteitag, davor aber die CSU beim politischen Aschermittwoch.
Herzlich willkommen zum größten politischen Stammtisch der Welt, zur ultimativen Fankurve der CSU. Die Südkurve steht, die Südkurve bebt. Herzlich willkommen zum politischen Aschermittwoch der CSU.
Ja, da haben dann doch einige Hörgeräte gefiept. Deshalb hat Parteichef Söder etwas eher Gemäßigtes gesagt.
Man hatte den Eindruck, man befindet sich noch mal ein bisschen in der Ampelzeit. Also er hat hauptsächlich gegen die Grünen gesprochen, gegen Essverbote und solche Sachen. Also eine Rede für die Weißwurst.
Na, beim Essen hört der Spaß ja auch auf.
Ich bin also da, weil ich Narren mag. Deswegen gehe ich auch nächste Woche zum CDU-Parteitag, meine Damen und Herren.
Und so geschah es. Söder sprach am Ende des CDU-Parteitags die erlösenden Worte.
Dass wir als die stärkste politische Gemeinschaft, CDU-CSU, auch in der Lage sind, Orientierung zu geben, Kompass zu zeigen.
Ich hoffe, einen analogen Kompass, denn mit dem digitalen hat es nicht so geklappt bei den Wahlen auf dem CDU-Parteitag. Merz ist wieder erst beim zweiten analogen Anlauf gewählt worden. Das war aber gar nicht so das große Thema, sondern die bloße Anwesenheit eines Ehrenmitglieds der CDU.
Haben Sie in den Reihen der Delegierten Angela Merkel entdeckt?
Ja, die sitzt ganz vorne. Sie hat einen grünen Blazer an, Blazer, die wir alle kennen, aus ihrer Zeit auch als Kanzlerin.
Und womöglich bald als Bundespräsidentin, so wird geraunt. Julia Glöckner, die selbst raunt, sagt daher nichts.
Wer Bundespräsident oder Präsidentin wird, soll eine Empfehlung. Mhm. Sie sind ja goldig. Über dieses Stöckchen werde ich jetzt nicht springen.
Da werden drei Namen genannt. Ihrer, der von Karin Prien und der von Ilse Aigner.
Dieses Stöckchen ist ein bisschen arg niedrig.
Aber wenn es nach dem Applaus für Merkel ging, dann ist sie quasi schon gewählt.
An erster Stelle begrüße ich die ehemalige Vorsitzende der CDU Deutschlands, unsere langjährige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Liebe Angela, herzlich willkommen in Stuttgart.
Friedrich Merz musste irgendwann dazwischen gehen in den Applaus.
Davor hatte man Bilder gesehen, wie der Kanzler seine Vorvorgängerin artig begrüßt und sie kurz miteinander reden. Leider hat man nicht gehört, was. Wir waren mit unserem NDR-Mikro aber nah genug dran.
Angela?
Ja?
Was machst du hier?
Nichts.
Gar nichts?
Nein.
Überhaupt nichts?
Nein, ich sitze hier.
Du sitzt da?
Ja.
Aber irgendwas machst du doch.
Nein.
Sammelst du Stimmen für deine Wahl zur Bundespräsidentin?
Nein, nein.
Ich könnte dich vorschlagen.
Nein, danke.
Aber ohne meinen Vorschlag wirst du es nicht.
Ich will es ja nicht werden.
Aber eben wolltest du doch noch.
Nein, du wolltest, dass ich kandidiere.
Mir ist es doch völlig egal, was du tust.
Gut.
Aber du könntest endlich etwas machen, das dir Spaß macht. Zum Beispiel bei meiner Rede applaudieren. Das sieht man dann im Fernsehen.
Nein, nein.
Also, was willst du denn nun?
Ich möchte nur hier sitzen.
Du kannst einen ja wahnsinnig machen.
Das würde mir Spaß machen.
Sei doch nicht gleich so aggressiv.
Ich bin doch nicht aggressiv.
Warum schreist du mich dann so an?
Ich schreie dich nicht an.
Und morgen kommt auch noch Söder.
Andere Partei, die AfD.
Unsere AfD-Fraktion ist die Hochleistungsfraktion hier im Haus.
Besonders viel geleistet hat die AfD sich im Bereich Familienpolitik. Sie erinnern sich.
Wir haben ein ganz klares Familienbild. Und das ist das Familienbild, was in Deutschland auch unterstützt werden muss. Das ist Mutter, Vater, Frau.
Aber auch andere Familienmitglieder, Angeheiratete, Wahlverwandte, Nenntanten, Schwippschwäger, gehören zur AfD-Familie und werden reihum in Abgeordnetenbüros angestellt.
Ja, also die Vetternwirtschaft in der AfD, jetzt insbesondere in Sachsen-Anhalt, hat ja wirklich Ausmaße angenommen, wo man sagen muss, es handelt sich vielleicht eher um ein Familienunternehmen.
Ich weiß nur, dass das Verträge sind, die nichts beanstanden sind. Ein Geschmäckle hat's, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Inzwischen heißt es immer nur so, das ist ja alles nicht legal, alles nicht illegal.
Auf jeden Fall ist es etwas, das die AfD bei den anderen Parteien immer kritisiert hat.
Dass gerade die AfD sich damit ja hinstellt, es besser zu machen. Und wer sozusagen mit dem Zeigefinger im Glashaus auf andere zeigt, der muss sich da nicht wundern, dass ich das auch gegen ihn selbst kehren kann.
Auf keinen Fall im Glashaus mit dem Zeigefinger werfen. Andererseits, die AfD bemüht sich eben auch im Bereich Vetternwirtschaft zu wirken wie eine ganz normale Partei. Und jetzt, da man sie nicht gesichert rechtsextrem nennen darf, geht die AfD selbst noch einen Schritt weiter.
Wir als AfD Niedersachsen sagen ganz klar, wir stehen mit beiden Beinen auf den Füßen des Grundgesetzes.
Wiederum Jens Spahn scheinen da andere Erkenntnisse vorzuliegen.
Das ist schon eine Form von Clanstrukturen, mafiösen Absprachen, Familien gestützt, geführt.
So, nehmen Sie Platz, Frau...
Warum so förmlich? Wir haben uns doch auf der Hochzeit von Jürgen und Elke aufs Du geeinigt. Angelika.
Ach ja, aber jetzt hier im Bewerbungsgespräch bleibe ich lieber mal beim Sie.
Ja, wie du meinst.
Also, wie haben Sie von dem Job erfahren? Über unsere öffentliche Stellenausschreibung
was?
An der...
Was? Nein, der Jürgen hatte den bei uns in der Familiengruppe gepostet.
Eine gute Vernetzung ist wichtig in der Politik. Nächste Frage.
Ja?
Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
In 5 Jahren sehen wir uns hoffentlich beim 80. von Tante Inge.
80 wird die schon. Egal. Weiter. Was sind Ihre Qualifikationen für die ausgeschriebene Stelle?
Naja, mein Mann ist auch Landtagsabgeordneter und da kriege ich einiges mit.
Sehr gut. Wie sind Ihre Gehaltsvorstellungen?
Also ich hätte schon gern das, was deine Frau bei meinem Mann verdient.
Das klingt realistisch. Sie haben den Job.
Toll, danke.
Und unter uns, wenn ich dich nicht im Wahlkreisbüro, sondern im Landtagsbüro anstelle, kannst du dir noch mehr Fahrtkosten erstatten lassen.
Ach so, Fahrtkosten habe ich gar nicht. Ich fahre mit meinem Cousin, der arbeitet auch in der Fraktion.
Das ist doch kein Grund, sich die Fahrtkosten nicht erstatten zu lassen.
Ah, verstehe. Gewusst wie. Wann soll ich eigentlich anfangen?
Du musst nicht wirklich kommen. Mir reicht das gute Gefühl, vertrauensvolle Leute im Team zu haben.
Wie jetzt? Ich muss gar nichts machen.
Wenn du willst, kannst du was für Social Media machen. Kennst du dich damit aus?
Ja, ich bin bei Facebook, TikTok und Instagram und Telegram.
Da bist du ja fast schon überqualifiziert. Da machen wir noch mal ein schönes Aufreger-Posting über Clankriminalität und Sozialbetrug durch Scheinanstellungen.
Du meinst, wo die ihre Familienangehörigen auf unsere Kosten durchfüttern?
Und das in unserem Land.
Ein Skandal.
Widerlich.
Ja.
So, ich muss jetzt weitermachen. Ich habe noch eine andere Stelle zu vergeben.
Oh, meine Schwester sucht gerade was.
Gratuliere.
Was?
Sie hat den Job.
So, Wir hatten also bisher AfD, CDU, CSU und ihren Umfragewerten entsprechend die SPD kurz erwähnt. Kommen wir zum BSW.
Ja, einen schönen guten Tag auch von mir.
Guten Tag, Frau Wagenknecht. Das BSW hat bekannt gegeben, dass es für eine Neuauszählung der Bundestagswahl vors Bundesverfassungsgericht ziehen wird. Und zwar, aufgepasst, nicht um das Bundestagswahlergebnis zu verändern, sondern um das Richtige zur Anwendung zu bringen. Also wo die jetzige Regierung nicht keine Mehrheit mehr hat, sondern nie eine hatte.
Sie hätte diese Mehrheit deshalb nicht, weil die Wähler sie eigentlich nie gewählt haben mit Mehrheit. Das muss man einfach so sagen. Das ist das Prinzip von Demokratie.
Und dass der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages, also die Parteien, die jetzt regieren, kein Interesse an einer Neuauszählung hat, ja, wie soll man das beschreiben?
Das ist so, als hätte man ein Gesetz, das kleine Gastwirtschaftsbetreiber, die von Schutzgelderpressung betroffen sind, als erstes ihre Beschwerde beim Mafiaboss einreichen müssen, wenn sie sich dagegen wehren wollen. Das ist absurd.
Also nehmen wir mal an, das Verfassungsgericht sagt, ja, das Wahlergebnis war so knapp und in einigen Bezirken gab es ja wirkliche Auffälligkeiten. Wir müssen neu auszählen lassen. Dann, dann wird eben neu ausgezählt, das ist doch kein Problem.
Sag mal, da kam vorhin ein Anruf für dich aus dem Kreishaus. Worum ging's denn da?
Ah, stimmt, Neuauszählung. Wegen der Wagenknecht. Nur weil ihr 9.529 Stimmen bis zur 5%-Hürde gefehlt habt.
Das ist ja nun echt knapp. Da kann man schon verstehen, dass man da nochmal drauf gucken soll. Das ist ja nun ihr gutes Recht.
Gutes Recht? Ahnt die Frau überhaupt, was sie damit anrichten könnte?
Also wenn es sich herausstellt, dass das BSW drin ist, dann ist es drin. Und dann hat es nicht die Wagenknecht angerichtet, sondern die Wählerinnen und Wähler. Wir sind hier doch nicht in den USA, wo der Präsident nach der Wahl einfach erklärt, ihm sei der Sieg gestohlen worden. Aber in Berlin würde das einen ganz schönen Wirbel machen.
Vergiss Berlin, ich sag nur Ratzfelde.
Was ist mit Ratzfelde?
Wir hatten doch das Wahllokal im Feuerwehrhaus in Ratzfelde.
Ja, ich weiß. Und du hast die Wahlaufsicht gemacht.
Genau, das ist ja auch alles gelaufen. Völlig korrekt. Saubere Überwachung der Wahl, zweimalige Auszählung mit Gegenkontrolle, 3 Stimmen für das BSW. Ich würde sagen, eine von der Roten Gerdi, die bis in die 80er immer für die DKP losgezogen ist. Und bei den beiden anderen tippe ich auf die Klöber, die Sozialkundelehrerin und ihren sauberen Mann.
Das ist ja nur reine Spekulation. Wir haben immer noch geheime Wahlen.
Ja, die können auch gerne geheim bleiben, aber ich kenne meine Pappenheimer. Ist jetzt aber auch egal, das Problem ist ja ein ganz anderes.
Welches Problem?
Die Stimmzettel sind weg. Die Neuauszählung kann nicht stattfinden.
Wie weg?
Ich weiß noch genau. Ich habe die nach der Auszählung in den Umschlag gepackt und den versiegelt, also mit dem Aufkleber. Und dann sollte der zur Endlagerung zum Kreiswahlleiter in Bad Segeberg.
Ja und?
Na, wegen der Möglichkeit der Neuauszählung, also wegen Karlsruhe, hat der Landrat prophylaktisch nochmal einen Blick ins Archiv geworfen.
Und da fehlte unser Umschlag?
Es war schon einer da, aber eben nicht der richtige. Also in dem Umschlag war der Antrag für den Zuschuss für den neuen Spritzenwagen von der Feuerwehr. Da muss irgend so ein Dussel die beiden Umschläge verwechselt haben.
Na, wer das denn wohl gewesen ist, hm?
Ja, aber jetzt stell dir doch mal vor, bei der Neuauszählung werden noch 9.526 Stimmen für das BSW gefunden. Dann fehlen genau unsere 3 Stimmen aus Ratzfelde für den Einzug in den Bundestag.
Das wäre natürlich dramatisch, aber eben doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber bei allem Ärger hat die Sache ja auch ihr Gutes.
Ja, und was bitteschön soll das sein?
Wir wissen jetzt, wo der Antrag für den Zuschuss für den Spritzenwagen geblieben ist.
Von allen und entsprechend kenntnisreich diskutiert das Thema Social Media Verbot. Die einen sagen, Social Media so früh wie möglich, weil die Kids müssen es ja lernen.
Das Argument, man muss Kinder heranführen, damit sie es können, trägt ehrlich gesagt nicht. Dann müssten sie auch Alkohol schon in der Grundschule ausgeben, damit sie sich dran gewöhnen.
Stichwort hier, Vorbildfunktion der Eltern. Also bei den Handys. Deshalb haben die Regierung plus Grüne plus wer möchte einen neuen Plan.
Das Papier, wo wir auch mit Unterzeichnenden klargemacht haben, dass es auf sehr breite Schultern auch fußt.
Und dieser auf Schultern fußende Plan sieht am liebsten eine Art Bundes-App vor, wo Jugendliche zwar Social Media üben können, light quasi, aber ohne das schlimme Social Media.
Wer unter 14 Jahren ist, soll keinen Zugang zu sozialen Medien haben. Für 14- bis 16-Jährige soll es eine spezielle Jugendversion der Plattformen geben, zum Beispiel ohne personalisierte Empfehlungen. Über 16-Jährige sollen uneingeschränkten Zugang zu sozialen Medien haben.
Und ich könnte mir vorstellen, dass junge Menschen das ganz, ganz toll finden, schon allein, weil es neu wäre.
Boah, voll öde die Pause.
Also, ich komme ganz gut zurecht.
Naja, du scrollst ja auch immer noch aus Gewohnheit von oben nach unten.
Ach Quatsch, ich habe die neue Social-Media-App der Bundesregierung auf dem Handy.
Hä? Aber du bist doch erst 13.
Ja, trotzdem dürfen wir die schon haben. So quasi als digitales Methadon Marke Merz.
Oh, die muss ich mir auch downloaden. Wie heißt denn die App?
Prinstagram. Die ist nach dieser Karin Prien benannt.
Ist das eine Influencerin oder so?
Nee, die ist Bundesjugendministerin. Sie und die anderen Politiker posten da nur Sachen, die für uns auf keinen Fall gefährlich sind.
Zeig doch mal her.
Willkommen im Bundestag, wo der Real Tea stattfindet. Da sitzen alle Abgeordneten, quasi die Squad Goals der Politik.
Hä? Was sagt der denn da?
Ich check's auch nicht. Aber guck mal hier.
Hi, Markus Söder hier. Wir fangen an mit Blut und Leberwurst. Ah, oh, was saures Lünger. Kennt ihr das? Das ist halt Lunge innerein.
Voll eklig. Und was ist Prinster live?
Da kannst du Livestreams schauen.
Wie früher auf Twitch?
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur 67. Sitzung.
6-7?
Aber sonst irgendwie lahm.
Warte, ich wechsle mal in den Kanal mit dem Plenarsaal.
Kühnert, haben Sie zu viel Alkohol getrunken?
Sie sind ein Klempner der Macht.
Nehmen Sie weniger von dem, was Sie nehmen. Kann ich Ihnen nur raten, ist gut für die Gesundheit.
Boah, das ist ja fies.
Ja, da geht's ganz schön hoch her.
Wisst ihr was? Franz Josef Strauß hat mal gesagt, ein Kehlkopf ersetzt noch keinen Kopf. Ich weiß nicht, wieso ich da jetzt gerade drauf komme.
Und ich bin sehr froh, dass das Pult jetzt auch besonders gut desinfiziert wurde.
Da halten Sie doch mal die Klappe da vorne.
Boah, was ist das denn für ein Umgang? Und das sollen wir uns jetzt den ganzen Tag anschauen?
Hm, scheint so. Aber die Post noch Sinnvolles. Hier, schau mal auf das Koalitionsprofil. Da haben sie gezeigt, was man bei Beef machen kann.
Wir haben ein leichtes Abendessen zu uns genommen. Wir haben sogar ein Glas und zwei Glas Bier getrunken.
Dann war das wirklich ein klärendes Gespräch, aber auch ein sehr gutes. Und am Ende bei zwei Bier auch nettes.
Oh, jetzt habe ich auch Lust auf Bier. Und Problemlösung. Fischen wir deinem Bruder seinen Ausweis aus dem Portemonnaie und holen uns ein paar Flaschen nach der Schule?
Ja, und wenn wir den Ausweis schon mal haben, dann schalten wir uns wieder TikTok frei. Dieses Prinstagram ist mir viel zu toxisch.
Zwei Themen noch. Erstens, Angela Merkel taucht in den Epstein-Files auf.
Es sind bisher ein paar Dialoge und Gespräche aufgetaucht, in denen Angela Merkel eine Rolle spielt, allerdings als Gegenstand von Witzen.
Aha, die Kanzlerin also nur als Witz. Keine Überraschung also. Der Rest der 5 Millionen Seiten ist ja überwiegend geschwärzt.
Aber interessant ist auch, dass teilweise eben auch diejenigen, die beschuldigt sind, deren Namen geschwärzt sind und gleichzeitig aber auch die Leute, die angeschuldigt haben, offengelegt wurden.
Naja, weil sich die Täter ja auch als Opfer Epsteins fühlen. Also alles rechtmäßig.
Dass Donald Trump, seine Frau Melania und der Mar-a-Lago-Club 38.000 Mal erwähnt werden, geht in der Masse der 3 Millionen Dokumente fast unter.
Und im Februar kamen nochmal 2 Millionen dazu. Was passiert da wohl noch?
März 26. Eine weitere Tranche von Epstein-Files wird veröffentlicht. Die bundesdeutschen Medien zeigen sich zunehmend irritiert. So viele neue Namen und wieder bis auf Peter Thiel kein Deutscher dabei. Vergessen die Zeiten eines Gunter Sachs, der als gebürtiger Schweinfurter das internationale Jet-Set prägte. Die internationale Pädophilen-Elite traf sich auf Epsteins Karibikinsel Little St. James, während Deutschlands Möchtegern-Playboys es gerade mal bis Sylt schafften.
April 26. Das Department of Justice entschließt sich, ab jetzt monatlich die Epstein-Files zu aktualisieren. Man habe weitere 50.000 Seiten Fotos und Videos zugespielt bekommen, wovon zunächst 10.000 nach Prüfung und Schwärzung veröffentlicht werden. Die Jagd nach Namen, die neu sind, geht weiter. Der Cloud-Server-Komplex Epstein Names and Shames mit einer Kapazität von 1 Million Terabyte wird dank Elon Musk mit SpaceX-Technologie auf einer erdnahen Umlaufbahn errichtet, um die hohen Kosten für die Kühlung zu sparen.
Mai 26. Beim Board of Epstein File Release in Washington fragen Staatslenker wie Orban, Lukaschenko oder Kim sowie zahlreiche Diktatoren afrikanischer Länder vertraulich an, ob sie sich in die Mail-Kontakte von Epstein einkaufen können. Viele glauben, sie könnten ihrem internationalen Promi-Faktor durch eine Nähe zu Epstein auf die Sprünge helfen. Hinter den Kulissen der Empörung boomt Epstein.
Juni 26. Die siebte Tranche der Epstein-Files enthält weitere brisante Verbindungen Epsteins in den Kreml. Der russische Geheimdienst soll bereits zu Zeiten von Boris Jelzin Kontakte zu Epstein aufgebaut haben. In dieser Zeit sollen 50 Rollen Super 8 Filmmaterial entstanden sein, die möglicherweise in einem Hochsicherheitstrakt in Sibirien gelagert werden. Verschwörungstheorien machen die Runde, wie viel des Materials auch den jetzigen US-Präsidenten zeigen könnte und was das alles mit der Freundschaft zwischen Putin und Trump zu tun haben könnte.
August 26. Die 12. Tranche der Epstein-Updates fällt zusammen mit der amerikanischen Besetzung von Kuba, der Annexion Mexikos und dem Anschluss Kanadas ans amerikanische Reich. In der internationalen Aufregung ist kein Platz mehr für die Enthüllungen, die Donald Trump in verschiedenen Posen, in verschiedenen Anwesen im Zusammenhang mit enthemmten Epstein-Partys zeigen.
April 27. Epstein-Tranchen 75 und 76 bringen nichts Neues. Bilder von Trump und leicht bekleideten, aber geschwärzten Frauen regen niemanden mehr auf. Der letzte Aufreger, die Absage der Midterms wegen Einsatz des gesamten Militärs in fast allen demokratischen Bundesstaaten wegen des angeblich geplanten Wahlbetruges, hat sich gelegt. Donald Trump bekräftigt sein Anliegen, später mal in den Himmel zu kommen. Er plant dort zur Rechten Gottes zu sitzen und mit ihm einen Deal zu machen, was eine friedliche Übergabe des Chefsessels angeht. Als erste Amtshandlung kündigt er eine Amnestie von Jeffrey Epstein an und dessen sofortige Entlassung aus der Hölle.
Meine Damen und Herren, Migration ist nicht gleich Migration.
Gewollte und ungewollte, illegale, welche aus Not, was ja oft das Gleiche ist, dann Binnenmigration, Arbeitsmigration und bald auch die GEAS-Migration. GEAS, das europäische Asylrumschiebegesetz, ist Ende Februar im Bundestag verabschiedet worden.
Wir haben es verabschiedet gegen die Stimmen der Grünen, gegen die Stimmen der Linken und gegen die Stimmen der AfD. Und zu allem Überfluss haben die dann auch noch angezweifelt, ob wir die Mehrheit im Deutschen Bundestag hatten und haben einen sogenannten Hammelsprung beantragt. Na, wenn Sie einige von denen sehen, dann wissen Sie, warum das so heißt.
So. Und der Kanzler ist noch mehr stolz auf die neuen Zahlen, nach denen die illegale Migration bereits um 60% zurückgegangen ist.
In meinem letzten oder vorletzten Telefonat mit Donald Trump habe ich ihm diese Zahl genannt. Ich habe ihm gesagt, wir haben das um 60% reduziert. What did you say? 60%? Ja, ich sage, Herr Präsident, 60% haben wir die Zahlen runtergebracht. I don't believe it. Ja, ich bin am Montag wieder bei ihm und werde es ihm nochmal mit Grafiken zeigen. Also Sie sehen.
Grafisch sieht sowas natürlich immer sehr überzeugend aus. Und schon hat der Bundesinnenminister noch mehr Ideen.
Agentur Knoberich und Knoberich. Knoberich am Apparat, womit kann ich ihn... Alexander? Welcher Alexander? Dobrindt. Ach so, der Minister des Innern. Ja, wir hatten uns ja auf das Du geeinigt, aber da hattest du auch gesagt, dass du auf mich als deinen Personality Coach hören würdest und nicht einfach mit der erstbesten Idee, die dir gerade in den Kopf kommt, vor die Presse springst. Gute Ideen sind gute Ideen und fertig. Also Herr Alexander, wie soll ich das jetzt sagen? Also selbst gute Ideen können in der Kombination unbeabsichtigte Wirkungen haben. Ein Beispiel, ja, gerne. Also es ist eine gute Idee, sich ab und zu mal die Füße zu waschen. Und es ist grundsätzlich auch eine gute Idee, sich auch mal die Haare zu föhnen, selbst wenn da bei dir nicht mehr so viel zu föhnen ist. Aber, und das ist jetzt das große Aber, es ist nicht unbedingt eine gute Idee, mit einem elektrischen Föhn zu hantieren, während man die Füße in einer Waschschüssel hat. Bleiben wir bei der Praxis. Du hast die Bezuschussung der freiwilligen Deutschkurse für Asylbewerber und Geduldete eingestellt. Ja, ich weiß, das soll Geld sparen. Aber jetzt hast du deinen Sofort-in-Arbeit-Plan vorgestellt. Da sollen jetzt Asylbewerber schon nach 3 Monaten arbeiten dürfen. Das spart Geld und dient der Integration, nicht? Soweit richtig. Fein. Fällt dir da irgendwo ein leichter Widerspruch auf? Nicht. Das habe ich befürchtet. Also, die Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt ist die Beherrschung zumindest der einfachsten Grundlagen der deutschen Sprache. Aber genau das verhinderst du mit der Streichung der Sprachkurse. Man muss nicht für jeden Job Deutsch sprechen. Ja, stimmt. Eine Hilfskraft beim Bestatter hat eine Kundschaft mit eher geringen Gesprächsbedarf. Aber das ist wohl nicht die Regel. Wie meinst du das? Ach so, die Leute sollen bei der Arbeit Deutsch lernen. Von den Kollegen. Das ist praxisnäher und billiger als die Volkshochschulkurse. Ja, klar, dass ich da nicht gleich selber drauf gekommen bin. Ne? Ich stelle mir gerade vor, wie sich ein Ukrainer und ein Syrer auf einem Müllwagen gegenseitig Deutsch beibringen. Aber immerhin erfahren sie von ihrem Fahrer Günni nach Feierabend, was Hau weg die Scheiße bedeutet. Ne? Hallo? Alexander? Hettenminister? Aufgelegt. Naja, der kommt wieder. Der wird noch gute Argumente brauchen. Spätestens, wenn er eine Einladung von Mioska oder Lanz kriegt.
Das war der Rückblick der NDR Intensivstation von und mit Antonia von Romatowski, Tobias Broduwi, Tom Beinlich, Torben Pöls, Luis Kaben, Maria Richter, Richard Berkowski, Friedemann Weiße, Jarik Pöls, Jakob Gaberle, Stefan Fritsche, Peter Stein und am Mikrofon Axel Naumann.
Schade, bis dahin lief so gut und jetzt dieser Patzer beim Axel.
Ja, von mir aus. In wenigen Wochen erscheint an dieser Stelle der Rückblick auf den Monat März. Mit anderen Worten,
man hat die Plage im Blick.
Am besten Sie abonnieren uns auf der Stelle, dann verpassen Sie nichts. Schon gar nicht den obligatorischen Schlusssatz.
Habt es gut und vorzugsweise wie immer auf der breiten Seite des Lebens.